Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. In Sachen Diplomatie kann auch ein Papst keine Wunder bewirken. Die Grenzen dieser Diplomatie, die lassen sich in der Ukraine derzeit gut beobachten. Aber päpstliche Diplomatie sollte man deswegen dennoch nicht unterschätzen. Denn seit mit dem Papstamt keine innereuropäischen Machtkämpfe mehr verbunden sind, in denen der Papst als Machtpolitiker mit europäischen Königen und Kaisern um Einfluss ringt, seitdem hat der Papst in der diplomatischen Welt einen großen Vorteil. Er gilt vielen als eine Art ehrlicher Makler und er kann dadurch Kanäle öffnen, die es sonst vielleicht nicht geben würde. Unter diesen Vorzeichen steht auch sein Besuch in einem Land, in dem seit langem Bürgerkrieg herrscht, in der Demokratischen Republik Kongo. Das ist gleich unser erstes Thema. Wir berichten außerdem in dieser Sendung über Austritte, nicht aus Kirchen, sondern aus dem Judentum und warum diese Austritte nicht so ohne weiteres möglich sind. Wenn ein Papst auf Reisen geht, und das tut ja auch der amtierende Papst sehr intensiv, dann sind diese Reisen immer auch Aufmerksamkeitsgeneratoren, die die Aufmerksamkeit der Welt auf Länder und auch auf Konflikte richten, die sonst nur wenig von dieser Aufmerksamkeit bekommen. Die Reise von Franziskus in die Demokratische Republik Kongo und in den Südsudan, die er in dieser Woche angetreten hat, die ist dafür ein gutes Beispiel. Etwa im Osten der Demokratischen Republik Kongo, da herrscht weiterhin ein blutiger Bürgerkrieg, der über die Region hinaus nur wenig Beachtung findet. Und in den Kongo schauen wir jetzt genauer, nicht zuletzt auf die Hoffnungen, die sich mit dieser Papstvisite verbinden. Ich habe vor der Sendung gesprochen mit Jonas Gerding, Journalist, der seit längerer Zeit in Kinshasa lebt, der Hauptstadt des Landes, und den Papstbesuch für uns beobachtet. Ich habe ihn zwischen zwei Terminen erreicht und ich habe ihn zuerst gefragt, wie zeigt sich die Stadt Kinshasa bei diesem Papstbesuch? Wie sehr ist dieser Papstbesuch präsent in der Hauptstadt?
Ja, sie hat super viel Volksfeststimmung. Also bei der Ankunft des Papstes ist er erstmal so 20 Kilometer ungefähr vom Flughafen in die Innenstadt gefahren. Und da waren riesen Spalier rechts und links, ganz viele Menschen, ganz viele Leute. Am Tag der Messe haben die Menschen auch frei bekommen. Also damit möglichst viele Leute auch zur Kirche, also beziehungsweise zur Freiluftkirche aufs Feld vom Inlandsflughafen gehen konnten, wo die große Messe war. Und insgesamt wurde relativ viel auch hergerichtet. Also Kinshasa ist eigentlich keine sonderlich saubere Stadt. Die ist dafür bekannt, dass da viel Müll auf den Straßen liegt. Es wurde sehr viel aufgeräumt. Es wurden auch viele Löcher auf den Straßen behoben, hier und dort auch Dinge repariert. Und das hatte auch so ein bisschen negativen Beigeschmack auch, weil auch im Vorfeld einige Straßenhändlerinnen, Straßenhändler beispielsweise vertrieben wurden für den Besuch. Und manche Leute haben sich auch gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass man hier einmal, wenn der Papst kommt, alles schön aufräumt, aber ansonsten man doch einiges vernachlässigt.
Jetzt ist etwa die Hälfte der Bevölkerung des Landes Teil der katholischen Kirche. Wie bedeutsam ist dieser Besuch auch wirklich für die Bevölkerung des Landes?
Also insgesamt hat die katholische Kirche eine total wichtige Rolle. Also das ist zum einen einfach der große Anteil der Personen, die hier sind. Das ist das eine. Hinzu kommt, dass aber auch die katholische Kirche oft die Rolle einnimmt, wo der Staat letztlich versagt. Also das sind Beispiele Gesundheitswesen. Und hinzu kommt die politische Rolle. Die Kirche hat hier eigentlich seit Jahrzehnten immer die Rolle, ja, so einem Gegengewicht zur Macht. Also es ist ein ganz starker Pfeiler der Zivilgesellschaft. Der letzte Präsident zum Beispiel, der wollte nicht aus dem Amt gehen. Und das hat am Ende dann durch den Druck der Straße geklappt. Und da war ganz stark die katholische Kirche, die mobilisiert hat und die da eben auf die Straße gegangen ist.
Jetzt hat Franziskus gestern eine Messe gefeiert vor hunderttausenden Gläubigen. Auch der Präsident des Landes war dabei und der Papst hat da zu Vergebung aufgerufen, zu Einsatz für den Frieden. Wie haben Sie jetzt diese Friedensbotschaften des Papstes wahrgenommen bei dieser Messe?
Also ich muss ehrlich sagen, ich fand die etwas vage zum Teil, etwas unspezifisch, weil er nicht richtig genannt hat, also wer denn Verantwortung trägt. Also natürlich ist es irgendwie auch ein Appell an jeden, aber es gibt natürlich auch Akteure, die man nennen kann. Und das ist insofern interessant, da er in einer kleineren Runde sich vor den Diplomaten geäußert hatte. Dort hat er sich richtig explizit geäußert und sagte, dass die Welt soll die Hände vom Kongo lassen, die Hände von Afrika lassen. Und das ist durchaus auch eine Anspielung auf einen Konflikt, der gerade im Osten stattfindet, wo eine dieser vielen Rebellengruppen von einem Nachbarland gefördert wird. Und das war eigentlich eher die große Nachricht, dass er sich da relativ klar eigentlich auch geäußert hatte, das war bei der eigentlichen Messe dann weniger direkt.
Es sind viele Hoffnungen verbunden, Friedenshoffnungen mit diesem Besuch in die Demokratische Republik Kongo. So ein Kurzbesuch bewirkt natürlich keine Wunder, aber was glauben Sie, was gehen da für Impulse aus, die über den eigentlichen Besuch sozusagen hinaus Wirkung haben werden oder Wirkung haben können?
Ja, also er wird mit diesem einen Besuch diese Probleme nicht lösen können. Das liegt daran, dass das einfach enorm festgefahren ist, enorm komplex ist und da gibt es auch nicht den einen Schlüssel, mit dem man es gelöst bekommt. Er hat ja auch kein konkretes Mandat letztlich, um zu vermitteln. Im Sudan zum Beispiel, da gibt es ein ganz konkretes Verhandlungs-, Mediationsprozess, wo die Kirche involviert ist. Da ist das ein bisschen was anderes. Aber man kann sagen, dass es indirekt eine Rolle spielt. Also es ist natürlich irgendwie auch ein Appell an die Verantwortung von jedem. Aber was eigentlich eine größere Rolle spielt, dass hier letztlich die katholische Kirche noch weiter gestärkt, weiter gefördert ist, die ja eine große Rolle hat in Friedensprozessen hier. Und das ist insofern auch interessant und das ist wahrscheinlich fast der größte Einfluss, ist wahrscheinlich weniger der Konflikt im Osten, sondern das ist wahrscheinlich eher dieses Jahr, was die Wahlen angeht. Der Präsident selber, der ist an die Macht gekommen und damals hatte die katholische Kirche das Wahlergebnis angezweifelt. Die haben ein Wahlbeobachtungsmandat gehabt. Der Papst hat bei seinem Besuch genau das angesprochen. Also er hat gesagt, es braucht freie und faire Wahlen und das doch und durchaus ein Hinweis darauf, dass hier auch politisch die Dinge bei den Wahlen dieses Jahr sauber vorangehen sollen.
Jonas Gerding, Journalistin Kinshasa bei dem Besuch des Papstes in der Demokratischen Republik Kongo. Und dort bleibt der Papst noch bis morgen früh, bevor er dann in den Südsudan weiterreist. Aus einer Kirche auszutreten ist mit einem gewissen Aufwand verbunden. Da reicht es jetzt nicht, einfach nur eine Mail aufzusetzen. Ich kündige zum nächstmöglichen Zeitpunkt. In der Regel muss man sich persönlich auf den Weg machen zum Amtsgericht, auch Gebühr zahlen, aber nichtsdestotrotz, es geht. In anderen Religionen, die ganz anders strukturiert sind als die christlichen Kirchen in Deutschland, da sieht das schon ganz anders aus. Wer als Jude geboren ist, der oder die, der kann eben nicht einfach austreten. Und das ist auch ein Erbe der Entstehungsgeschichte des Judentums, in der Religion auch Teil von nationaler Identität in Abgrenzung zum Umfeld war. Jüdisch zu sein, das ist keine Frage des Bekenntnisses allein, sondern eben auch der Herkunft. Und die kann man nicht ohne weiteres ablegen. Jens Rosbach berichtet über diese religiöse Sackgasse und über die Hintertürchen, die es dennoch gibt.
Für Thoma Dreifuß gibt es kein Entrinnen. Der israelische Schriftsteller bezeichnet sich selbst als nicht religiös. Das interessiere aber niemanden in der jüdischen Community, so der 35-Jährige.
Es ist egal, ob man die Feiertage feiert, ob man in die Synagoge geht oder nicht. Im Endeffekt ist man immer noch jüdisch.
Dreifuß lebt in Berlin-Kreuzberg. Steht er in seiner Wohnung vor dem Badezimmerspiegel, wird er ständig an sein Jüdischsein erinnert. Denn er ist, wie jeder männliche Jude, beschnitten.
Das kann ich nicht ändern, ja? Das kann ich nicht zurückdrehen. Mein Körper ist jüdisch, ja? Unänderbar. Und das ist schon was.
Auch für sein deutsches Umfeld wird der Israeli immer ein Jude sein. Vor dem Hintergrund des Holocaust muss er Tag für Tag Rede und Antwort stehen, wie er sein Jüdischsein lebt.
Es ist manchmal eine Last, jüdisch in Deutschland zu sein. Diese Last fällt nicht weg, wenn ich aus dem Judentum austrete.
Ob nackt oder angezogen, ob in der Synagoge oder auf der Straße, ob in Berlin oder in seiner Geburtsstadt Haifa, sein Jüdischsein wird Thoma Dreifuß nie ablegen können.
Also das ist eine Identitätsgefängnis sozusagen.
Judentum ist nicht nur eine Religion, es ist auch eine Zugehörigkeit, eine Volkszugehörigkeit. Und diese beiden Aspekte existieren zusammen.
Scholt Baller, orthodoxer Rabbiner in Leipzig, spricht von einem Axiom, einem Religionsgrundsatz, an dem nicht zu rütteln sei. Nach Ansicht des gebürtigen Ungarn, der als sächsischer Landesrabbiner arbeitet, bedarf dieses Axiom keiner Begründung.
Also Judentum hinter sich zu lassen, geht einfach nicht. das ist, wer ich bin. Ich kann das nicht ändern. Ich kann nicht meine Herkunft ändern. Die Herkunft eines Menschen, das hat eine Wirkung, auch selig.
Nach der Halacha, dem jüdischen Gesetzeswerk, ist Jude bzw. Jüdin, wer eine jüdische Mutter hat. Allerdings wird die Volkszugehörigkeit nicht nur biologisch definiert. Wer zum Judentum konvertiert, kann ebenfalls Teil des jüdischen Volkes werden. Soweit die Eintrittsregeln. Für den Austritt aus der jüdischen Gemeinschaft gibt es hingegen nur einen einzigen Weg, erklärt die liberale Rabbinerin Ulrike Offenberg.
Jemand verlässt das Judentum erst dann in dem Moment, wo jemand zu einer anderen Religion übertritt.
Nur eine Konversion, etwa zum Christentum oder zum Buddhismus, löst das Band mit der jüdischen Gemeinschaft. Berühmtes Beispiel: der einstige Pariser Kardinal Jean-Marie Lustiger. Lustiger wurde 1926 als Jude geboren und überlebte den Holocaust, weil er in einer nichtjüdischen französischen Familie Unterschlupf fand. Mit 13 Jahren ließ er sich, begeistert vom Katholizismus, taufen. Im hohen Alter beschrieb der Erzbischof, wie seine jüdischen Eltern einst auf seinen Übertritt reagierten.
Ich erklärte ihnen, mein Schritt sei keineswegs eine Preisgabe meiner jüdischen Wurzeln, sondern im Gegenteil deren Festigung und volle Sinnerfüllung. Das war für sie völlig unverständlich, verrückt und unerträglich. Das Schlimmste, was ihnen passieren konnte. Und ich spürte, was für ein unerhörtes Leid ich ihnen zufügte.
Man wird über diese Leute immer respektvoll sagen, okay, der ist jetzt Kardinal. Aber immer wird der Nachsatz kommen, der war mal einer von uns. Zumindest auch in so einem Kontext, wo der Übertritt eben verfolgungsbedingt erfolgte. Mit allem Respekt, dass diese Person hinterher bei dieser Religion geblieben ist.
Im Alten Testament bzw. der hebräischen Bibel wird noch ein Nebenweg beschrieben, um aus dem Judentum herauszukommen, das Wegheiraten. Rabbinerin Offenberg, die in Hameln und Stuttgart arbeitet, verweist auf das damalige Stammesdenken.
Nach biblischem Verständnis geht es hauptsächlich um eine Nationalreligion. Man gehört einem Volk an und hat einen bestimmten Gott. Und wenn man aus diesem Volk herausheiratet, ein Vertreter eines anderen Volkes, gehört man der anderen Religion an. Da geht es so gar nicht so sehr um Bekenntnis, sondern um Familien- und Clanzugehörigkeit.
Ein Übertritt vom Judentum zu einer anderen Religion ist allerdings nicht endgültig. Es gibt eine Hintertür. Wer in die jüdische Gemeinschaft zurückkehren möchte, kann vor ein religiöses Gericht treten, ein Beit Din, und um Wiederaufnahme bitten.
Man würde versuchen, da nicht so viele Steine in den Weg zu legen, wenn jemand glaubwürdig erklären kann, so und so war meine Entscheidung damals aus den und den Gründen und ich habe mich geirrt und möchte eigentlich wieder zurückkommen.
Etwas anders sieht es im Christentum aus. Der katholische Pastoraltheologe Hans-Peter Heinz erklärt, dass man seine Kirche formal durch eine schlichte Austrittserklärung verlassen kann. Theologisch gesehen reiche sogar Nichtstun aus.
Das Christsein steht und fällt mit dem gelebten Glauben, den Taten des Glaubens.
Im Gegensatz zum Judentum können die Gläubigen im Christentum, das keine Volkszugehörigkeit beinhaltet, auch gegen ihren Willen ausgeschlossen, also exkommuniziert werden.
Paulus hat in seiner Gemeinde solche Fälle, wo er sagt, ihr habt einen hier, der betreibt Inzest, verkehrt mit seiner Mutter, sowas duldet ihr, den müsst ihr ausschließen, der verdirbt die ganze Gemeinde, müsst ihr ausschließen. Das könnt ihr nicht tolerieren. Da hat Toleranz nichts zu suchen, raus mit ihm.
Ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Habgieriger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr auch nicht essen.
Im ersten Korintherbrief fordert Paulus, der vom Christenverfolger zum Apostel Jesu wurde, ein hartes Durchgreifen seiner Gemeinschaft.
Verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte.
Allerdings hat die katholische Kirche später nicht nur unmoralische, sondern auch gern unbequeme Kirchenmitglieder exkommuniziert, wie den Reformator Martin Luther. Theologe Heinz, emeritierter Professor aus Augsburg und engagiert in der christlich-jüdischen Verständigung, betont allerdings, Die christlichen Kirchen seien zumeist offen für bußfertige Rückkehrer. Denn das Eintrittsticket in die christliche Gemeinschaft, das Sakrament der Taufe, gelte ewig. Eine Metapher dafür finde sich ebenfalls im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium.
Im Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo der Sohn sagt, ich will mein Erbe haben, geh weg in ein fremdes Land, verjubele alles Geld, was ich habe, und lande schließlich im Schweinetrog, schlimmer kann man nicht sinken als Jude. Und dann sagt, ich will doch zum Haus meines Vaters zurück. Der Vater empfängt ihn mit offenen Armen, wartet schon auf ihn, gibt ihm die besten Kleider, feiert ein Fest, was er wiederkommt. Dieses Warten Gottes bleibt.
Auch wenn in Judentum und Christentum ganz unterschiedliche Regeln herrschen für einen Austritt aus der jeweiligen Glaubensgemeinschaft, in einem unterscheiden sich die beiden Religionen nicht. Eine Rückkehr nach einem Austritt bzw. Ausschluss wird meistens gern gesehen.
Austreten aus dem Judentum möglich, aber schwierig. Das war ein Beitrag von Jens Rosbach. Der Begriff Esoterik ist heute ja oft negativ besetzt, als Label für Menschen, die fern sind von Logik und Wissenschaft, quasi fern von Vernunft. Und natürlich gibt es auch viele Beispiele dafür, die dieses Vorurteil bestätigen. Viele Religionsgemeinschaften, auch das Christentum, sind sehr darum bemüht, sich von dieser als so empfundenen Vernunftfeindlichkeit deutlich abzugrenzen. Eigentlich meint Esoterik erstmal nicht viel mehr als eine Lehre, die nur bestimmten Menschen zugänglich ist, die man sich aber prinzipiell aneignen kann. Und es gibt einen Fall, in dem ein Denkmodell, das eher dem Denken von Esoterikern der Neuzeit entstammt, den Weg in bestimmte christliche Kreise gefunden hat. Das Enneagramm, ein Symbol mit 9 Spitzen, vor allem aber von diesem Symbol ausgehend eine Methode, und zwar eine Methode der Beschreibung menschlicher Psyche. Michael Hollenbach erklärt die Idee hinter dieser Methode und er hat mit Menschen gesprochen, die damit arbeiten.
Das Enneagramm weist jedem Menschen eine bestimmte von insgesamt 9 Typologien zu. Typ 1 beispielsweise gilt als perfektionistisch. Kirsten Kaul ordnet sich diesem Typ zu.
Das heißt, wenn ich in einen Raum komme, von Natur aus fällt mir sofort ein, was hier nicht stimmt. Ich kann dann unbewusst hergehen und in diese Welt reingucken und sagen, das ist ja schlimm, das funktioniert nicht. Da ist bei jemandem was nicht in Ordnung. Und Sie merken schon, was für eine Stimmung dabei rauskommt, wenn ich so auf die Welt schaue.
Kirsten Kaul ist Enneagramm-Coach. Sie ist überzeugt, sie bleibt ihr Leben lang diesem Typ 1 verhaftet.
Wenn ich jetzt aber erkenne, schau mal, so schaust du auf die Welt. Das kann man aber auch anders machen. Das heißt nicht, dass das Muster verschwindet. Aber wenn ich jetzt in einen Raum reinkomme und ich sehe, da hinten ist etwas falsch, dann merke ich mittlerweile, guck mal, dein Muster ist wieder angesprungen. Ja, da ist was, das ist ein bisschen schief. Na und? Und dann kann ich weitergehen.
Als Kirsten Kaul vor Jahren unter einem Burnout litt, ist sie aufs Enneagramm gestoßen. Es habe ihr damals geholfen, sagt sie.
Das Enneagramm ist ein Persönlichkeitsmodell. Das geht darum, sich selbst besser zu verstehen, andere Menschen besser zu verstehen. Und im Enneagramm, entgegen vieler anderer Persönlichkeitsmodelle, geht es nicht darum zu gucken, wie verhält sich jemand, sondern wir schauen uns an, was motiviert eine Person ganz aus der Tiefe heraus.
Das Enneagramm arbeitet mit 9 unterschiedlichen Typologien. Mit Testverfahren, so das Credo, kann sich jeder und jede einem Typus zuordnen.
Perfektionistin, Helfer, Dynamikerin, Romantiker, Beobachterin, Advokat des Teufels, Epikureer, Boss, Vermittlerin.
Kirsten Kaul betont, dass es bei dieser Zuordnung nicht darum gehe, Menschen in Schubladen zu stecken.
Man sagt zwar gerne, ich bin Typ 1 zum Beispiel. Ist eigentlich falsch, weil ich bin nicht dieser Typ, sondern es ist einfach ein Muster, das ein Teil meiner Persönlichkeitsstruktur ist. Mir ist ganz wichtig zu sehen, dass das Enneagramm keine Typisierung ist, wo man so einen Stempel auf die Stirn bekommt, sondern dass es letztendlich darum geht, viel über sich selber zu erfahren.
Vielleicht nicht in eine Schublade, aber die Protagonisten des Enneagramms gehen davon aus, dass man einem bestimmten Muster zugeordnet ist, ein Leben lang. Das sieht der Religionspsychologe Michael Utsch skeptisch. Er ist Mitarbeiter der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin.
Der Mensch ist bis ins hohe Lebensalter ein lernendes Wesen und er kann sein Verhalten ändern, er kann neue Erfahrungen machen. Und da würde man durchaus auch Unterschiede feststellen, wenn man 20 Jahre Unterschied macht. Da bin ich ziemlich sicher, dass das nicht so was eine große Konstante ist, sondern dass das doch sehr variabel ist.
Weniger skeptisch ist der katholische Pastoralassistent und Therapeut Peter Maurer. Das Enneagramm sei mehr als ein Instrument der Selbsterkenntnis, betont er.
Da ist eben das Enneagramm eine Landkarte, wo ich zumindest einen Hauch von Ahnung kriegen kann, wie das andere sind, wie andere ticken. Und dadurch kann man mal Konflikte auch entschärfen, wenn man mehr Verständnis für die anderen hat.
Der Wiener Peter Maurer ist Vorsitzender des ökumenischen Arbeitskreises Enneagramm.
Wir sehen die Wurzeln sehr stark bei den Wüstenvätern und der spirituellen Seelenführung der Wüstenväter, wo es diesen Begriff der Wurzelsünden gibt, der Leidenschaften, der Dämonen. Das klingt alles ein bisschen altmodisch und schräg, aber eigentlich geht es darum, dass jedem Muster so eine spezifische Leidenschaft zugeordnet werden kann, die einfach mein Leben prägt.
Er sieht in frühchristlichen Mönchen und Mystikern sowie im islamischen Sufismus die Vorläufer der modernen Enneagramm-Ansätze. Die heutige Form des Enneagramms wurde vor rund 100 Jahren entwickelt. Populärer wurde es seit den 1960er Jahren im Zuge verschiedener Esoterikwellen. In den Kirchen stieß das Enneagramm zunächst auf Skepsis. Eine Schrift des Vatikans zum Thema New Age sah noch 2003 im Enneagramm die Gefahr, die Eindeutigkeit der katholischen Lehre zu unterlaufen. Doch mittlerweile ist diese Methode innerhalb der Kirchen weit verbreitet. Wegbereiter waren vor allem der amerikanische Franziskaner Richard Rohr und der im vergangenen Jahr verstorbene evangelische Theologe Andreas Ebert. Deren gemeinsames Buch Das Enneagramm, die neun Gesichter der Seele, ist ein Best- und Longseller. Mittlerweile in der 50. Auflage mit 500.000 verkauften Exemplaren. Im kirchlichen Kontext wird das Enneagramm nicht nur in der therapeutischen Arbeit eingesetzt, berichtet Peter Maurer.
Es geht auch tiefer, wo es dann so ins Mystische hineingeht, ja, wo dann die Wahrnehmung feiner wird, wo ich mir meiner selbst immer mehr bewusst werde, wo ich mich auf eine Gottesbeziehung einlassen kann, die mein Leben gestaltet, wo ich dann herausfinden kann, was sind meine Aufgaben, wie setze ich die um.
Auch bei der geistlichen Begleitung wird immer häufiger auf das Enneagramm als ein Element bei der Suche nach Gottes Nähe zurückgegriffen.
Der springende Punkt ist, dass jede persönliche und vor allem auch spirituelle Entwicklung ein Übungsweg ist, wo ich mich einüben muss, immer mehr der ich bin, zu werden und mich konkret einzubringen in dieses Leben. Und das ist was Mühsames.
Auch Michael Utsch von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen steht dem Enneagramm nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber.
Wir sind ja neugierig und wollen uns selber besser verstehen und rätseln manchmal, warum wir so komisch uns verhalten oder so auch merkwürdige Gefühle auftauchen. Und da kann so ein System durchaus hilfreich sein, anregend, sich selber besser zu verstehen. Ich warne aber davor, das allzu wörtlich zu nehmen. Und es gibt eben auch Anbieter, die sagen, das erlaubt hier eine perfekte Persönlichkeitsdiagnostik. So ist es sicher nicht zu verstehen. Das hält der wissenschaftlichen Prüfung aus heutiger Sicht nicht stand. Aber man sollte es nicht überfrachten und nicht überbewerten.
Das Enneagramm, eine Methode, die menschliche Psyche zu beschreiben, die zurückgeht auf esoterische Denker und sich auch in christlichen Kirchen verbreitet. Das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier gibt's jetzt nach den Nachrichten unser Verbrauchermagazin Marktplatz. Und das Thema bei Henning Hubert. Im Krisenfall Notvorräte für den eigenen Haushalt. Und da können Sie sich wie immer beteiligen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464 oder marktplatz@deutschlandfunk.de mit einer Mail direkt ins Studio. Mein Name ist Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.